Wir haben heute zu Gast und ich begrüße ganz herzlich Miriam Jungmin-Stein. Sie ist Journalistin und Buchautorin und lebt in Berlin. Geboren sind sie in Südkorea und etwas von ihrer Geschichte können Sie uns vielleicht selbst erzählen.
Ich bin 1977 in Südkorea geboren und im November 1977 nach Osnabrück in Niedersachsen adoptiert worden und bin dann in Niedersachsen, dort in Deutschland, mit meiner Adoptivfamilie aufgewachsen. Einer ganz normalen deutschen Familie mit zwei älteren leiblichen Geschwistern, Mutter und Vater und wie gesagt, eigentlich eine ganz normale deutsche Kindheit. Schule gegangen, bin später in die USA gegangen für ein paar Jahre und bin halt immer in Osnabrück natürlich so ein bisschen aufgefallen, weil ich anders aussah.
So ganz normal war es alles nicht, denn Sie haben es ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie eigentlich keine Identität haben, richtig? Sie wissen nicht, an welchem Tag Sie geboren sind, Sie wissen nicht, wo Sie geboren sind. Und das ist natürlich etwas, ein Umstand, den man sein ganzes Leben mit sich herumträgt und dann auch sicherlich irgendwann versucht, da auf die Suche zu gehen, wo liegen meine Wurzeln und wie hängt alles zusammen. Und das haben Sie in Ihrem dritten Lebensjahrzehnt gemacht.
Das sind ja verschiedene Aspekte. Zum einen geht es natürlich darum, dass das dokumentierte Leben, was natürlich in unseren Zeiten relativ wichtig ist, bei mir wirklich mit dem Tag der Ankunft, mit dem 8.11.1977 angefangen hat. Was davor war, existiert eigentlich nur in der Unschärfe. Es gibt natürlich ein paar Dokumente, es gibt ein Waisenhaus, in dem ich mich aufgehalten habe, aber es gibt kein Geburtsdatum, es gibt keine bekannten biologischen Eltern und all das. Das hat mich natürlich in meiner Kindheit jetzt erstmal nicht weiter beschäftigt, weil Kinder sich die Frage erst nicht stellen. Meine Adoptiveltern haben das auch eigentlich ganz schön gemacht. Die haben halt gesagt, ich erinnere mich, dass meine Mutter sich mit mir vor den Spiegel gestellt hat und gesagt hat, so siehst du aus und so sehe ich aus und du bist aber trotzdem mein Kind, genauso wie deine älteren Geschwister auch. Ich glaube, dass die Frage, oder der Moment, an dem ich angefangen habe, mir Fragen zu stellen, war wirklich der, als mir ganz bewusst auffiel, dass ich anders aussehe. Und Sie müssen sich vorstellen, in den 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren in der westdeutschen Provinz gab es nicht viele Einwanderer. Das heißt, ein asiatisches Kind ist schon sehr viel mehr aufgefallen, als es heute der Fall wäre. Es gab auch sehr wenige türkische oder italienische Gastarbeiter in Osnabrück. Und wenn, dann nur wirklich in kleinen Gruppen, in sehr separaten Stadtteilen. Und deswegen erinnere ich mich daran, dass ich so, als ich älter wurde, dann irgendwann dachte, wieso sehe ich eigentlich so aus und nicht blond? Mich immer sehr hingezogen gefühlt zu allem, was blond und hell war. Meine Eltern, meine Familie sind auch eher ihre Farblichkeit. Und dann natürlich in der Pubertät, als es anfing, um Jungs zu gehen, so, das war dann natürlich für mich sehr, sehr schwierig. Und dann haben eigentlich all diese Fragen über Identität angefangen, mich zu beschäftigen. Zu Zeiten, wo wahrscheinlich jeder Mensch eine Persönlichkeitsfindung durchwandert, ist es bei mir natürlich dann doppelt intensiv mir um die Ohren geflogen. Und das war für uns alle, war auch für meine Adoptiveltern eine sehr, sehr schwierige Zeit. Weil vorher war alles immer ganz toll und dann wurde es von einem Tag auf den anderen furchtbar. Also es war wirklich, quasi über Nacht. Und ich habe es meinen Eltern auch nicht leicht gemacht. Also während halt, wie gesagt, für die ersten 10, 12 Jahre immer alles ganz harmonisch war, ist es dann wirklich von einem Tag auf den anderen gekippt. Dann brauchte ich erstmal die Distanz und ich glaube meine Eltern auch. Es war halt dann einfach so, es hat so einen Punkt erreicht, das ist ja im Buch beschrieben, wo eigentlich aus einer ganz gewöhnlichen Diskussion über Zukunftswünsche versus Zukunftsängste dann wirklich was wurde, was so viel größer wurde, als wir das in dem Moment geplant hatten. Und da kam es dann zum ersten Mal so richtig auf den Tisch, wir sind ja nicht von einem Blut und vielleicht gehören wir auch einfach gar nicht zusammen. Und wie gesagt, daraufhin bin ich dann so ein bisschen, habe den Schritt in die Welt gemacht und habe versucht, meinen Platz in der Welt so aus mir selbst rauszudefinieren.
Und Sie haben es ja schon eben erwähnt, das Buch heißt Berlin, Soul, Berlin, auf der Reise zu mir selbst. Und es ist wirklich sehr lesenswert, das kann ich nur betonen. um zum Anfang nochmal zurückzukehren, fragen, warum ist eigentlich Korea, Südkorea damals nicht in der Lage gewesen, warum hat man so viele Kinder zur Adoption freigegeben in andere Länder? Dann hat man sich darüber keine Gedanken gemacht, was da für Spätfolgen oder was das für Auswirkungen hat?
Das ist eine sehr schwierige Geschichte. Es hat sehr viel mit internationaler Nachkriegsgeschichte zu tun. Südkorea ist aus dem Zweiten Weltkrieg als geteiltes Land hervorgegangen. Ein Opfer ähnlich wie Deutschland des Kalten Krieges. Dann hat es in den 50er Jahren den Koreakrieg gegeben, in dem nordkoreanische Truppen den Süden überrannt haben. Daraufhin haben die USA und die Alliierten in den Krieg, in den Konflikt eingegriffen. Das geopolitisch ein wichtiger Standort ist, zwischen China und zwischen Japan eine alliierte Insel zu haben. Deswegen haben sich die Alliierten damals sehr bemüht, Südkorea von den Kommunisten, also vom kommunistischen Norden quasi fernzuhalten. Der Krieg war verheerend für Korea, weil Korea zuvor ein Agrarstaat war und durch den Krieg komplett zerstört wurde. Und die junge südkoreanische Republik noch keine feststehende Demokratie hatte. Die Demokratie war ganz ähnlich oktroyiert wie in der Bundesrepublik. Und deswegen kam es zu einem Militärputsch. Und daraufhin hat ein General der südkoreanischen Armee namens Park Chung-hee über mehrere Jahrzehnte die Präsidentschaft in Südkorea übernommen. Er hat mehrere Male die Verfassung verändert, damit er Präsident bleiben kann, und war Präsident der zweiten, dritten und vierten Republik Südkorea und ist erst in den 1979 durch ein Attentat von seines Amtes quasi enthoben worden. In der ganzen Zeit hat sich Korea zwar entwickelt, doch die Bevölkerung ist sehr, sehr arm geblieben. Dazu kam noch, dass Südkorea ein Land ist, das gesellschaftlich in konfuzianischer Tradition steht, das heißt paterlinear ist, sehr stark auf die Blutlinie des Vaters guckt, in Familienalben, das heißt Kinder, die unehelich zur Welt kommen, hatten damals noch keine Chance auf gesellschaftliches Überleben. Es gab sehr, sehr viele Kriegsweisen in Südkorea. Und es wurden sehr, sehr viele Kinder ausgesetzt, weil das Land war sehr arm. Die Familien wünschten sich einen Sohn und bekamen dann auch Kinder, 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 4, 5, 6, 7, 8 Mädchen auf der Suche nach dem Stammhalter und haben dann sehr oft das 6., 7. Mädchen ausgesetzt. Es ist ganz unglamourös und ganz traurig, wie das damals zustande kam. Und es gibt wirklich Geschichten bis heute. André Previn war ja ein sehr berühmter Dirigent, der in den 70er Jahren sehr viel in Korea unterwegs war. Und auch er beschreibt diese Situation. Die Kinder hätten in Pappkartons, in Zeitungspapier eingewickelt, auf dem Boden gelegen. Und er hätte so viel mitnehmen wollen, wie er tragen konnte, weil die Zustände damals natürlich so erschreckend waren für westliche Standards. Dazu kam natürlich, dass sie bedenken müssen, dass in den 60er und 70er Jahren das Fernsehen einen ganz neuen Stellenwert hatte, Nachrichtenfernsehen, und man deswegen natürlich auch hierzulande plötzlich sehr viel bildlicher über das Leiden in Asien aufgeklärt wurde. Dazu kommen natürlich die Gedanken der 68er, da kommt eins zum anderen. Und deswegen hat man damals sehr großer politischer Überzeugtheit und sehr viel Naivität Kinder aus Südkorea adoptiert. Und Südkorea hat es bürokratisch am einfachsten gemacht, Kinder aus dem Einfachsten. Man hat damals, glaube ich, wirklich nicht an die Konsequenzen gedacht.
Das bedeutet schon für Sie selber, logischerweise, dass ein Land wollte Sie nicht haben. Sie fühlen sich quasi verstoßen und begegnen diesem Land dann, als Sie 2006 nach Südkorea fahren, dann auch entsprechend verhalten.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Es ist einfach, auch da kommen wieder viel zusammen. Zum einen ist natürlich im ganzen Asien-Trend. Es entwickelte sich ja irgendwann in den 90er Jahren eine Modewelle Richtung asiatischer Kultur. Das gab es vorher gar nicht, und plötzlich war Japan sehr präsent und Thailand und dann natürlich auch China, und man hatte verschiedene Anhaltspunkte dieser Kulturen. Aus Korea wusste man gar nichts. Wenn Sie zum Beispiel Reiseführer bis heute lesen, dann steht man vor einem großen Rätsel. Es wird sehr viel Negatives geschrieben. Und das hat sich natürlich auf mich übertragen. Ich habe in meinen frühen 20ern noch gar nicht darüber nachgedacht, dass mich dieses Land abgelehnt hat. Das war alles ein unterbewusster Prozess. Ich hatte da einfach keine Lust zu. Ich fand das auch ganz uninteressant und wollte da nicht hin. Dass das natürlich wirklich diese Ablehnung war, von der Sie gerade sprechen, das ist mir dann sehr viel später klar geworden. Und es hat sehr viel Überwindung gekostet. Ich habe mir auch selber ganz viele kleine Stolpersteine reingebaut. Wäre ich nicht mit der Künstlerin zusammengefahren, wäre ich auch, glaube ich, gar nicht gefahren. Da hat mich eine visuelle Künstlerin, eine koreanische Künstlerin, die hier in Deutschland lebt, hat mich begleitet. Das war schon sehr schwierig. Es war sehr viel schwieriger, dorthin zu kommen, als dann dort zu sein.
Und wir wollen natürlich nicht allzu viel vom Buch vorwegnehmen, aber besonders beeindruckend fand ich unter anderem natürlich so den ersten Kontakt mit diesem Land. Sie sehen natürlich aus wie eine Koreanerin und Sie stehen plötzlich bei der Ankunft in einem Land, in dem Sie die Sprache überhaupt nicht beherrschen und auch kaum jemand natürlich glauben will, dass Sie die Sprache nicht beherrschen. Also eine völlig aberwitzige Situation.
Ja, das war tatsächlich sehr schwierig. Es ist interessant, wie viel von der eigenen Identität doch über die Sprache geht. Also wie wichtig die Sprache für die Festsetzung der eigenen Welt, der eigenen Grenzen ist, das hätte ich mir vorher gar nicht so vorgestellt. Hier sehe ich zwar anders aus, aber ich kann mich ja erklären, ganz schnell. Das geht dann ziemlich fix und dann wissen die Leute Bescheid. Das ging ja in Korea gar nicht. Und das ist eine sehr interessante Erfahrung mit der Innen- und der Außenperspektive gewesen, dass man zum einen, wie Sie sagen, man sieht halt endlich so aus wie alle anderen und ich werde nicht mehr angeguckt, ich muss mich nicht mehr erklären. Und sobald es aber in die Kommunikation geht, über Sprache, ist da nichts mehr. Und das ist schon eine sehr seltsame Erfahrung gewesen. Die Spaziergänge in Korea fand ich ganz toll, haben mir auch sehr gut getan. Aber es ist natürlich einfach, die Sprache ist auch so schwierig. Es ist einfach, da ist leider gar nichts zu holen.
Sie haben auch bis heute gar nicht angefangen, Koreanisch zu lernen, oder?
Nein, ich bin da ganz realistisch. Ich habe... Mich fasziniert die Sprache, ich finde den Klang wunderschön, aber um das wirklich zu lernen, da müsste ich, das ist wie Chinesisch lernen oder Japanisch lernen, ich habe da auch gar keine Vorteile leider und deswegen habe ich mir halt gedacht, das ist zwar schade, dass ich nicht spreche, aber das jetzt zu lernen, die Energie, die habe ich ehrlich gesagt einfach nicht. Ich freue mich, ich würde mich immer freuen, nach Korea zu reisen. Ich habe koreanische Freundinnen und das ist immer alles ganz toll. Aber für mich selber die Sprache zu lernen, das traue ich mir auch ehrlich gesagt einfach gar nicht mehr zu.
Wir hatten in unserer Reihe eine Sängerin, in Berlin lebende Sängerin mit deutsch-liberianischen Wurzeln zu Gast. Und die hat bei ihrer ersten Reise, also diese Familie wurde getrennt, der Vater musste die DDR verlassen, das war zur DDR-Zeit, musste die DDR verlassen. Und diese Frau war dann natürlich auf der Suche nach ihrem Vater irgendwann, ist nach Liberia gefahren und hat sich dort aber eigenartigerweise, obwohl sie noch nie da war, sofort heimisch gefühlt. Und ich glaube, das ist ihnen nun gar nicht so gegangen.
Das würde ich so gar nicht sagen. Es gibt bestimmte Sachen, die mich sehr wohl, sehr warm getroffen haben. Also zum einen ist es vielleicht ganz, ich habe schon das Gefühl, dass ich ein sehr urbaner, dass ich so sehr gut mit großen Städten klarkomme. Und das fand ich schon toll. Ich hatte das Gefühl, was Sie vielleicht beschrieben haben, ich habe nicht das Gefühl, ich müsste da jetzt hinziehen. Und ich bin wirklich wo angekommen. Ich habe eher so einen, wahrscheinlich so einen distanzierten Blick gehabt, wie, was von euch habe ich auch und was von mir finde ich bei euch. Das war eher die Frage. Und wir haben ein relativ straffes Programm gehabt. Ich habe auch, wie gesagt, durch Hey Yoon, meine Freundin, sehr viele, die ja damals noch gar nicht meine Freundin war, aber die halt mit mir reiste. Ich konnte halt wirklich so, ich war in der schönen Position zu sagen, ich möchte eine Familie treffen, ich möchte eine Journalistin treffen, ich möchte Musiker treffen, dass ich so weite Teile, ich möchte einen Menschen treffen, der im Waisenhaus groß geworden ist. Dass ich so alle Spiegelbilder und alternativen Realitäten für mich zumindest durchspielen kann, auf eine ganz spielerische Art und Weise. Und natürlich habe ich in allen auch ein Stück von mir gefunden. Und wie gesagt, es gibt viele Dinge, die ich interessant finde, aber Sie haben wahrscheinlich recht insofern, als dass ich nicht dachte, jetzt kann ich endlich frei atmen. So war das nicht. Das stimmt.
Also nach dem Motto, wie viel asiatische Mentalität ist in mir, obwohl ich dort nie war und die Sprache nicht beherrsche.
Es gibt tatsächlich so körperlich asiatische Dinge in mir, die, wie gesagt, da kommt dann die Frage nach der Genetik auf und so weiter. Aber bestimmte Sachen, motorische Sachen, kulinarische Sachen, die sehr asiatisch sind.
Ja, man geht anders in Europa?
Man geht anders in Asien, würde ich sagen. Aber es kommt auf die Perspektive an. Es kommt natürlich, es fängt ja schon da an, dass im Durchschnitt, also durchschnittliche Frauen in Ostasien kleiner sind. Überhaupt Menschen sind einfach kleiner, ein bisschen schmaler und so weiter. Und mein Bild, das Bild, was ich kenne, sind natürlich große, blonde, deutsche Menschen. Und allein das ist natürlich schon extrem anders. Jede Kultur oder jedes soziale Netzwerk hat natürlich seine eigenen Gepflogenheiten, auch motorische Sicht. Sie wissen ja, Deutsche neigen ja eher zur Bodenständigkeit und in Frankreich wird eher getippelt und in Italien wird eher gegockelt. Also so ist es natürlich in Asien auch. Und Ostasien hat halt so eine ganz bestimmte, gerade bei Frauen, so mit dem leicht gesenkten Blick und nach unten mit kleinen komischen Schritten. Und das habe ich tatsächlich immer gehabt und ich bin immer ausgelacht worden. Und als ich dort war, habe ich endlich gedacht, na also.
Und die Suche nach ihrer Mutter stand nicht im Vordergrund, schreiben Sie im Buch. Und das ist Ihnen natürlich auch nicht gelungen, die Mutter zu finden. Und trotzdem war die ganze Reise eine große Bereicherung natürlich. Also Sie haben dann ganz andere Dinge daraus gezogen. Und zweitens wollte ich noch die Frage stellen, gab es Kontakte zu offiziellen südkoreanischen Stellen? Und gibt es da vielleicht so nach den vielen Jahren auch eine offizielle Regung oder eine Art Entschuldigung oder sowas? Kann man sich das so denken?
Es gibt offizielle Wege, ja. Die südkoreanische Regierung hat zum Beispiel die Arbeitserlaubnis und die Wiedereinbürgerung für erwachsene Adoptierte extrem erleichtert. Es gibt sehr viel Unterstützung in Subventionen für Unterkunft, Sprachkurse etc. pp. Offizielle Entschuldigungen, das ist in Asien sowieso schwierig. Asien basiert ja nicht auf dem Prinzip von Schuld und Sühne, sondern Schmach und Schande. Und die Entwicklung, also die Modernisierung Ostasiens, also Japan, Taiwan, Korea, Südkoreas, im technologischen und marktwirtschaftlichen Bereich ist sehr stark im Widerspruch mit dem sozialen, gesellschaftlichen Bereich. Das heißt, Emanzipationsfragen, zum Beispiel die Frage von alleinerziehenden Müttern, arbeitenden Müttern, das steht halt noch hinten an. Das ist man hat eine ganz komische Spannung zwischen einer Ultramodernisierung und einem Geist der Gesellschaft, der nicht hinterherkommt. Und innerhalb von Zuge dessen, plus dass Korea natürlich in seiner etwas über 100-jährigen Geschichte direkt zweimal brutalst kolonialisiert wurde, sich abgeschottet hat und sich sowieso seine eigene Identität auch sehr stark neu erfinden und festhalten und bewahren muss, ist es sehr, sehr schwierig, mit dem Wort Entschuldigung überhaupt zu hantieren. Da ist man natürlich selber in seiner individuellen Geschichte auch immer sehr dickköpfig. Und dann auf den ersten Teil Ihrer Frage zu kommen, dafür ist es natürlich toll, hinzufahren. Weil man versteht das von außen nicht. Wieso machen die nicht einfach irgendein Rundschreiben an uns alle und sagen Entschuldigung? Oder Reparationszahlungen, was auch immer bei Exilierten sonst gemacht wird. Wenn man dort ist, dann versteht man das viel besser, dass die Frauen, die Kinder abgegeben haben zum Beispiel, das muss man sich ja mal überlegen, die Seite ist ja sehr interessant, die abgebenden Mütter, die fangen jetzt erst an, sie wagen es jetzt zu erzählen, dass sie Kinder weggegeben haben. Das heißt, all die Jahre, die 30 Jahre, die ich mit meiner Identität gekämpft und danach gesucht habe, hat irgendwo eine Frau in Asien ein Geheimnis bewahrt, an das sie jeden Tag denken. Und das ändert sich gerade. Seit ungefähr 4-5 Jahren adoptieren Koreaner koreanische Kinder. Das war vorher aufgrund dieser Blutsverwandtschaft auch gar nicht möglich. Und das sind so diese Veränderungen innerhalb der koreanischen Gesellschaft. Das sind eigentlich für mich die schönsten Entschuldigungen. weil das einfach heißt, dass endlich an der Wurzel des Problems gearbeitet wird und nicht nur das Symptom, indem man die Kinder wegschickt, sondern an der Wurzel des Problems, dass die jungen Frauen, wenn sie außerhalb einer normalen Ehe schwanger werden, einfach nicht damit umgehen dürfen. Dass die Gesellschaft Aufklärung betreibt, dass man anfängt, dass junge Frauen anfangen, genug Geld zu verdienen, dass sie eventuell auch alleine ein Kind großziehen können, was immer noch ein Skandal ist in Korea. Aber dass daran gearbeitet wird, da entschuldigt sich Südkorea ein Teil bei mir, weil etwas in Bewegung ist und weil ich mir vorstellen kann, dass die nächsten Generationen Koreanerinnen einfacher damit umgehen können als ich.
Dann ist das eine Menge wert, ja. Und dann jetzt aber doch noch zum ersten Teil zurückzukommen der Frage, das war jetzt auch wirklich ein bisschen viel in einem. Was haben Sie mitgenommen aus diesem Aufenthalt in Korea? Die Mutter nicht gefunden, aber trotzdem geerdeter, also den Lebensmittelpunkt doch irgendwie neu definiert.
Ich habe, was ganz alltägliche Sachen angeht, erstmal mitgenommen, dass ich diese Kultur sehr spannend finde. Und dass ich das nicht mehr komisch an mir finde, dass ich auch Südkoreanerin bin, sondern dass ich das eigentlich toll finde. Das wusste ich vorher nicht, weil ich einfach viel zu wenig über das Land wusste. Zum anderen habe ich natürlich mitgenommen, dass ich einfach nie rausfinden werde, was in den ersten 9 Monaten meines Lebens passiert ist. Das wird nicht mehr rauskommen. Das ist nicht mehr in diesem Leben. Ich habe das Waisenhaus besucht. Ich habe eigentlich allen bekannten Spuren bin ich mal so nachgelaufen und bin immer im Dead End verlaufen. Und irgendwann habe ich gedacht, und das ist mir zum Schluss der Reise aufgefallen, ich kann natürlich weiter da drin rumstochern oder ich kann einfach sehen, dieses schwarze Loch hat Konturen bekommen und ich habe jetzt nach und nach, ich habe einen Ort jetzt im Kopf, wenn ich daran denke, wo ich war, dadurch, dass ich im Waisenhaus war, ich habe die Stadt gesehen, in der ich geboren bin. Das reichte eigentlich, um so ein Gerüst zu bauen, dass ich einfach sagen kann, dass mein Leben, das ich lebe im Hier und Jetzt, ist und dass die verlorene Liebe, die Ablehnung der Mutter, das Verlassensein, das Misstrauen, die Todesängste, alles, was aus diesem ausgesetzt werden und dann verschifft werden, entstanden ist, eigentlich so ein bisschen mit mir verwachsen ist. Teil von mir ist, ohne den ich jetzt heute nicht hier sitzen würde, ohne den ich wahrscheinlich auch nicht so intensiv über diese Dinge nachgedacht hätte. Und das ist ganz toll. Und das heißt einfach, dass ich viel von den Panzern und dem Misstrauen, diesem ewigen, ihr wollt mir alle nur schlecht, so ablegen konnte. Und das hat mir natürlich wahnsinnig geholfen, jetzt in diesem Leben anzukommen. Das wäre ohne die Reise so nicht möglich gewesen.
Nicht vergessen werden soll natürlich an dieser Stelle Ihre berufliche Laufbahn. Sie haben in vielen Städten der Welt leben können. Sie haben eine interessante Arbeit gehabt. Ich sage deshalb gehabt, weil sich da auch einiges geändert hat. Also Sie haben Werbefilme machen können. Sie haben mit Roman Coppola zusammen an einem Projekt gearbeitet in Deutschland mit Christoph Schlingensief an einem Theaterstück gearbeitet. Eine schöne Sache. Und trotzdem haben Sie irgendwie, glaube ich, darüber erkennen können, dass das gar nicht so der richtige berufliche Weg ist. Und deswegen sind Sie in den Journalismus gewechselt.
Ich hab irgendwann die Idee oder Lust gehabt, Filme zu machen. Es war auch auf jeden Fall ein großer Traum von mir. Und ich möchte die Jahre auch nicht missen. Also ich bereue das nicht, überhaupt nicht. Ich sehe es immer noch als großes Privileg, dass ich so viel reisen durfte innerhalb meiner Arbeit. Ich habe irgendwann einfach festgestellt, dass mir das viel zu stressig ist, ehrlich gesagt. Und viel zu anstrengend. Und dass also auch gerade die Schnelllebigkeit der Werbung und diese gewisse abstrakte Oberflächlichkeit der Werbung mich auf die Dauer einfach gar nicht glücklich macht. Und das ist eigentlich auch ganz toll. Das ist ja ungefähr zeitgleich mit der Reise nach Korea diese Erkenntnis gekommen, dass es vielleicht gar nicht so gut funktioniert. Ich habe einfach das große Glück gehabt, dass ich es ja ausprobiert habe und dass ich heute sagen kann, also ich werde wahrscheinlich niemals denken, oh Gott, ich muss unbedingt nochmal diesen Beruf oder jenen einschlagen, weil ich mich sehr bewusst und sehr auch sehr mit ganzem Herzen fürs Schreiben entschieden habe. Und auch für die Abgeschiedenheit des Schreibens und für die Möglichkeit, selber über bestimmte inhaltliche Dinge in der Arbeit zu entscheiden. Was mir auch sehr lange sehr schwer, was schwierig ist, glaube ich. Dass man, wenn man selber sich überlegt, was will ich eigentlich erzählen und womit will ich meine die Gefäße füllen, während man ja in der Werbung eher verpackt, was bereits da ist. Und ich glaube, ich habe auch einfach so lange gebraucht, um wirklich wissen zu wollen, was ich eigentlich zu sagen habe. Auch da wieder ist es natürlich schön, dass ich die Möglichkeit hatte, die Aufzeichnungen aus Korea dann auch zu veröffentlichen. Und ich hab gerade ein Projekt gemacht mit dem Rimini-Protokoll hier in Berlin, was auch ein bisschen eine abstraktere Auseinandersetzung mit dem gleichen Thema ist, was auch schön ist. Und damit gehen wir jetzt noch auf Gastspiele. Wird mich jetzt noch eine ganze Zeit lang beschäftigen und das ist alles sehr, sehr positiv.
Wie sieht es aus mit neuen Projekten? Was werden Sie uns erzählen in der Zukunft? Gibt es da schon Konkretes?
Ja, ich hoffe natürlich, dass ich in kurzer Zeit, nein, das dauert ja ein bisschen, ich schreibe an meinem ersten Roman. Das ist mein großer Traum, sich jetzt quasi mit Fiktion zu beschäftigen. Wie gesagt, ich werde mich jetzt noch einiger Zeit mit dem Rimini-Protokoll, mit unserem Stück Black Tie beschäftigen, das dann zu meiner persönlichen großen Überraschung mich wahrscheinlich schon noch bis ins Jahr 2010 begleiten wird. Wir fahren jetzt nächste Woche nach Neu-Delhi und nach Bangalore und spielen dort und dann fahren wir nach Oslo und nach Wien und nach Zürich und das ist alles sehr aufregend und wie gesagt, kam als große Überraschung dazu. Und ich, also wenn Sie mich jetzt nach meinem Wunsch fragen, dann würde ich natürlich sehr gerne mich in erster Linie mit längeren, das jetzt prosaische oder nicht prosaische Werke sind, beschäftigen. Und eigentlich auch mich vom Tageszeitungsjournalismus so weit zu entfernen, dass ich es nur noch machen würde, wenn was ganz Tolles auf dem Tisch liegt. Aber ich bin natürlich auch sehr gerne Journalistin, deswegen denke ich, wird das mich auch noch eine ganze Weile beschäftigen.
Wir stellen eigentlich allen unseren Gästen die Frage, was gefällt Ihnen besonders an Berlin? Haben Sie da, fällt Ihnen da spontan was ein?
Mir gefällt ganz viel an Berlin, eigentlich alles außer dem Winter. Nein, Berlin ist natürlich eine tolle Stadt. In Berlin kommt sehr viel zusammen. Berlin ist eine sehr junge Stadt. Wie alt jetzt? 18 Jahre. Dieses Berlin, in dem wir heute leben, ist ungefähr 18. In Stadtjahren, also gerade übers Embryonalstadium. Es passiert so viel. So viel ist so weich hier, dass es toll ist, hier so reinzuschlüpfen und mal zu gucken, was passiert. Und ich finde es auch toll, auch diese aufgrund des jungen Alters teilweise diese merkwürdigen, kurzlebigen Entwicklungen zu haben. Hier kann einfach sehr viel ausprobiert werden. Und es ist natürlich für mich sehr schön, dass die Stadt so multikulturell ist. Dieser Tage ist mein gesamter näherer Freundeskreis ganz lustig, bunt gemischt. Vielleicht ist das so die Quintessenz dessen, was adoptiert sein für mich heißt, ist einfach, dass es toll ist, dass man sich wirklich mit so vielen sogenannten bastardisierten Kulturen zusammenfindet und wir uns genau an dem Punkt ganz toll verstehen. Und das empfinde ich auch als eine unglaubliche Bereicherung.
Ja, dann bleibt nur, dass ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch bedanke, dass Sie uns etwas Einblick in Ihr Leben geben konnten und kann allen Hörern nur empfehlen, mehr als Einblick, sondern das Buch zu lesen, Soul, Berlin Soul, auf der Reise zu mir selbst. Herzlichen Dank, Frau Stein.
Vielen Dank. Dankeschön.